Wie kommt man am Himmelfahrt auf Abschied? Das wird euch vielleicht ein bisschen wundern. Ich habe mir überlegt, wie es den Jüngern wohl so gegangen ist, das Gefühl, dass der Herr Jesus in den Himmel heraufgehoben wird und man selber da stehen bleibt. Ich habe mich so in die Gedanken hineinversetzt und gedacht, na klar, das ist Abschied, das ist schon anders. Ne? Jesus ist nicht mehr so leibhaftig unter ihnen, diese enge Gemeinschaft hatte mit der Kreuzigung Jesu schon einen starken Bruch erlitten, dann war er aber noch sichtbar, immerhin ab und zu sogar greifbar, berührbar. Und dann wird er in den Himmel emporgehoben. Also ich hätte Abschied empfunden, einen Abschiedsschmerz. Der Abschied geht mir immer ein bisschen nahe. Ich erlebe viele Abschiedssituationen. Kann sein, dass es daran liegt, weil ich eben nicht mehr daheim wohne, also nicht mehr da wohne, wo meine Familie wohnt, da, wo meine ganzen Jugendfreunde leben. Und wenn ich Besuch bekomme, dann kommen die Freunde gerne mal für ein Wochenende vorbei und man hat eine enge, intensive Zeit mit den Freunden. Und ja, dann irgendwann kommt aber zwangsläufig die Zeit, wo es heißt so, Mensch, jetzt muss ich aber wieder nach Hause, habe ja noch eine weite Fahrt, Zeit zum Abschied. Ja, weiß jeder, dass es kommt und dann packt man die Sachen ins Auto, sagt nochmal Tschüss, sagt nochmal Mensch, war eine gute Zeit. Toll, dass wir uns so lange kennen, dass wir so gute Freunde sind. Da wird der Motor gestartet, man fährt, man winkt hinterher und dann hinterher so ist der Abschied da, spürbar. Man fühlt sich auf einmal wieder allein, ich bin nicht einsam, aber man spürt den Unterschied, dass jemand vorher da war, der jetzt nicht mehr da ist, den man so nah hatte und der jetzt wieder weit weg ist. Das ist Abschied. Erlebe ich ganz oft. Ja. Was mir aber auch auffällt, ist, dass es zu dem Thema Abschied immer zwei Seiten gibt. Mal ganz allgemein gesagt, so, ich bin ja nicht immer derjenige, der Besuch kriegt, sondern ich bin auch derjenige, der andere besucht. Und dass es durchaus viel leichter fällt, wenn man selber in diesem Auto sitzt und zum Fenster raus der Oma winkt, ja, so sagt so, tschüss Oma, bis zum nächsten Mal. Und man ist in Bewegung. Diese Bewegung macht eine Trennung irgendwie leichter, finde ich. Man macht halt was, man steht nicht nur da. Und also ich bin nicht immer derjenige, der verlassen wird, wo die anderen gehen, sondern ich bin auch manchmal selber derjenige, der geht. Und denke gar nicht daran, dass wie es dem anderen jetzt gerade, dem, der bleibt, meiner Mutter, meinem Vater, meinen Freunden an umgekehrter Stelle geht. Da fehlt mir oft die Einfühlung. Zum Abschied gehören immer zwei, habe ich mir hier notiert. Die einen, die gehen und die anderen, die bleiben. Es kann aber auch sein, es gibt die einen, die verlassen und die anderen, die sich regelrecht verlassen fühlen. Das ist dann eine härtere Art des Abschieds. Es gibt die einen, die aufbrechen zur Veränderung, die etwas Neues beginnen. Und es gibt diejenigen, die genau da bleiben, wo sie gestern auch schon waren, die sich nicht verändern wollen. Ein Verlassen aus der Veränderung heraus. Da wollte ich euch fragen, so für euch zum Gedanken, wo seht ihr euch beim Thema Abschied? Seid ihr diejenigen, die stehen bleiben und die anderen gehen, oder seid ihr auch diejenigen, die öfter gehen als bleiben? Je nachdem, wo man steht, wünscht man sich manchmal von den Freunden, von den Verwandten, von den Familien vielleicht mehr Feingefühl, mehr Verständnis, mehr Einfühlung. Abschied, ganz allgemein gesagt, ist sowas wie ein notwendiges Übel, etwas, das zum Leben dazugehört. Abschied ist im Leben einfach unvermeidbar. Ja und nein, vielleicht ist es vermeidbar. Aber ich will sagen, Abschied ist die Rückseite der Medaille, die Kehrseite von dem Thema Glück, die Kehrseite von der Erfüllung einer erfüllenden Begegnung mit Menschen. Wenn ich Menschen an mich ranlasse, wirklich in eine Begegnung reinkomme, eine Freundschaft genieße, wenn ich Liebe erfahre, dann steht der Abschied schon vor der Tür. Ich kann das nur vermeiden, indem ich mich von vornherein der Nähe verschließe, indem ich das gar nicht erst zulasse, dass es so weit kommt. Denn Abschied, wie ich eben gesagt habe, ist ja eigentlich im Grunde dieses gefühlte mehr an Einsamkeit, mehr Alleinsein als vorher. Wenn ich in meinem Leben aber immer allein bleibe, von meinem Herzen her, weil da einfach keiner rankommt, weil ich keinem sage, was mir passiert, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge empfinde, dann bin ich die ganze Zeit einsam gewesen, vielleicht mitten unter Menschen, aber doch alleine. Ich glaube, vielen geht es so. Wer verletzt wurde, wer verlassen wurde, jetzt im wörtlichen Sinne, wird sagen, ich habe gar keine Lust, mich nochmal zu öffnen. Das tut zu weh. Und wird das verlassen, wird den Abschied vermeiden, wird sich aber auch das Glück vermeiden, wird sich aber auch alles Erfüllende einer echten Begegnung, einer echten Gemeinschaft selber versagen. So ist es eben, gehört das zum Leben dazu, der Abschied. Dass man sich auf Menschen einlässt, auf Dinge, die einen zutiefst glücklich machen, die einen erfüllen und die irgendwann wieder gehen werden. Und jetzt schauen wir uns an, wie Jesus das eigentlich macht. Weil wenn wir von der Ecke kommen und jetzt mal reinschauen in Lukas 24, werde ich gleich lesen, schlagt Johannes 1 auf und blättert eine Seite zurück, dann werdet ihr merken, dass die Verabschiedung von Jesus anders ist. Merkwürdig, weil Jesus, ich möchte es doch mal wetten, aus Sicht des Petrus doch eine echt intensive Freundschaft war, oder? Das war nicht oberflächlich, es waren 3 Jahre intensive Gemeinschaft, ein gemeinsames Gehen, Erlebnisse, die das komplette Leben umgeschmissen haben, Worte des Lebens, wie Petrus es sagt zum Beispiel. Ja? Also einen härteren Abschied kann ich mir kaum vorstellen. Ja? Also es muss den Jüngern nahegegangen sein. Und trotzdem lesen wir am Ende etwas von Freude. Und mein Wunsch heute Morgen ist eigentlich, ich versuche mal darzustellen mit 3 Schritten, weil man sich die gut merken kann, was macht Jesus anders beim Abschied? Warum kann er sich verabschieden, auch nach einer noch so intensiven Zeit, ohne dass da Tränen fließen? Wir werden es sehen. Ich lese Lukas 24 ab Vers 44. Dann sagte er, also Jesus, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnet er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am 3. Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen von Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie die Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Und dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel, segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten es die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Wie ich sagte, ein ganz anderes Ende am Schluss, als ich erwartet hätte. Am Ende stehen nicht die großen Tränen, das Jammern, das Zurückblicken, sondern da steht Freude. Sie bleiben zusammen, sie gehen nach Jerusalem in den Tempel. So stelle ich mir jetzt die Frage, was gehört zu einem guten Abschied dazu? Wie macht man Abschied richtig? Und das versuche ich euch jetzt zu zeigen anhand dem, wie Jesus es gemacht hat. Punkt 1. Zu einem guten Abschied gehört eine gute Vorbereitung. Ein guter Abschied darf einen nicht überraschen. Er darf nicht plötzlich kommen. Das tut immer weh. Jesus hat das anders gemacht. Jesus hat Leidensankündigungen. Wir wissen, er hat früh angekündigt, dass das so kommen wird. Mitten im Leben hat er, mitten in seinem Wirken hat er schon gesagt, übrigens eines Tages, da werde ich leiden, da werde ich sterben und nicht da sein. Die Jünger, ich weiß nicht, wie, darüber habt ihr bestimmt schon Predigten gehört, haben das, glaube ich, nie verstanden. Ist auch nicht verwunderlich eigentlich. Ich glaube, es ist einfach menschlich, dass Wahrheiten, die man nicht wahrhaben will, sehr lange brauchen, um ins Herz zu kommen. Sehr lange brauchen, oft gesagt werden müssen. Man will es nicht wahrhaben, man hört an dem Offensichtlichen vorbei. Nein, das kann doch nicht sein, sagt Petrus. Niemals. Da stelle ich mich dazwischen. Ich passe auf dich auf. Und auch wenn die Propheten das gesagt haben vor Ewigkeiten, das soll dir nicht passieren. Immer wieder muss Jesus es ihnen erklären, immer wieder. Vor der Kreuzigung sagt er das immer wieder. Und selbst nach der Kreuzigung muss er dann in diesen Erscheinungen ihnen immer wieder sagen, es war angekündigt, es war prophezeit. Es war, in den Schriften steht es drin. Und er sagt sie ihnen immer wieder, ich glaube fast mit denselben Worten, von wegen, es ist vorherbestimmt gewesen, es musste so sein. Und ich glaube, richtig begriffen haben sie es erst in den Tagen danach, dass alles einem großen Plan zugrunde liegt. Jesus hat es angekündigt, er hat ihnen Zeit gegeben, sich auf den Abschied vorzubereiten. Sie konnten sich langsam, wenn auch schwierig, einstellen auf den Abschied. Er wurde nicht müde darin, ihnen zu erklären, dass das notwendig ist. Verstehen braucht seine Zeit. Dann hat er den zweiten wichtigen Punkt, was Jesus anders macht bei seinem Abschied hier. Das sind die großen Pläne. Ich habe aufgeschrieben, zu einem Abschied, zu einem gelungenen Abschied gehören auch große Pläne. Es ist viel leichter, jemandem Tschüss zu sagen, wenn man weiß, man sieht sich doch wieder. Wann sehen wir uns wieder? Wann ist das nächste Mal? Kommt ihr zu Weihnachten? Machen wir einen gemeinsamen Urlaub? Dann fällt der Abschied viel weniger schwer. Jesus hinterlässt seinen Jüngern einen großen Auftrag. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen von Jerusalem, ruft sie zur Umkehr, damit sie die Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Das ist nicht ungewiss. Es ist nicht so von wegen, ich gehe jetzt weg und jetzt müsst ihr klarkommen. Schaut mal, wie ihr eure Zeit füllt. Ja, das ist jetzt euer Problem, sondern er sagt ihnen, ich bin zwar nicht sichtbar, aber einen Auftrag habt ihr nach wie vor für euer Leben. Ihr wart mit mir unterwegs, ihr habt gesehen, was ich tue, was der Vater tut, bezeugt es vor den Menschen, sagt es weiter. Das ist ein Auftrag, was ganz Konkretes, was zu tun ist. Und hier finde ich interessant, dass die Jünger auf einmal begreifen, dass die Zeit mit Jesus zusammen nicht einfach vorbei ist, nicht einfach rum ist, nicht eine gute Zeit war, die jetzt leider vorbei ist, abgeschlossen, ohne Bezug mit der Zukunft, sondern dass das einen Sinn hatte, dass sie das alles erlebt haben. Und dass das, was schön war in der Zeit, ihr Schatz ist, den sie haben in ihrem Herzen. Den nehmen sie mit. Der ist für sie. Diese Zeit ist vorbei, aber die Erfahrung, die haben sie und das ist ihr Reichtum in ihrem Herzen. Und das ist ja das, was sie letzten Endes bezeugen soll. Was haben sie sollen? Was haben sie erlebt? Wie war das mit Jesus? Und das können sie weiter sagen. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass Jesus dann natürlich auch den Heiligen Geist verheißen hat. Gesagt hat, wartet hier in der Stadt, Ihr habt einen Auftrag, aber bleibt erstmal in Jerusalem. Da wird es anfangen und wartet, bis ihr die Kraft vom Heiligen Geist bekommt. Ich habe es jetzt ein bisschen geschrieben. Zu einem gelungenen Abschied gehört auch, dass man ein bisschen was von sich da lässt. Ein bisschen was bleibt da. Ich habe mir überlegt, das kann sogar manchmal passieren, dass wenn ich wegfahre und ich sitze im Auto und winke, fahre um die Ecke und bin in Gedanken schon 100 Kilometer entfernt, dann ist es wirklich ein Abbruch. Dann lasse ich den anderen wirklich komplett zurück. Ja, aber so ein bisschen Nähe in Gedanken verbunden sein, die Nähe halten, ist auch wichtig im Abschied, dass es kein Bruch ist. Und Jesus ist den Jüngern, ist uns nahe gekommen durch seinen Geist und hat seinen Geist geschickt. Er sagt, ich gehe, aber ich schicke euch meinen Geist. Das ist ein guter Tausch. Jesus selbst sagt es in Johannes 16, dass es gut ist für die Jünger, dass er geht, weil dann kommt der Geist. Genau in die Situation rein, die wir haben. Vers 5 lese ich vor, Johannes 16, Vers 5. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Gut, hier heißt es jetzt Ratgeber in der Übersetzung. Wisst ihr, wie der Heilige Geist in anderen Bibeln beschrieben wird? Dankeschön, Dieter. Als Tröster. Ich sende euch den Tröster oder den Beistand. Den haben die Jünger vielleicht schon gebraucht. Da war nicht immer sofort Freude und Lachen, sondern waren vielleicht am Anfang schon ein bisschen, es war auf jeden Fall Angst da nach der Hinrichtung, nach der Kreuzung Jesu. Und Jesus schenkt seinen Geist, schickt seinen Geist und man merkt, dass aus Angst, aus Vorsicht, aus Ziellosigkeit, aus Traurigkeit auf einmal Mut wird und Kraft, dass die Jünger ganz anders sich verhalten in ihrer Umgebung, als sie das vorher getan haben. Der Geist bewirkt eine Menge in unserem Leben, im Leben der Jünger und auch in unserem Leben. Er schafft es, in schwierigen Situationen einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Herzenseinstellung zu bekommen und auch in schwierigen Zeiten Freude zu haben und Frieden. Und das macht den Unterschied. Jesus schickt seinen Geist und hilft den Jüngern dabei, einen Aufbruch zu finden, zum Aufbruch zu finden. Vielleicht ähnlich, wie wir es eben in diesen Aphorismen heißt es. Ich habe das Wort, muss ich wirklich mal nachgoogeln oder so. In diesen Aphorismen gehört haben, so dieses so, ein Abschied ist auch eine Geburt, ist ein Neuanfang. Ich fasse das nochmal zusammen. Was haben wir gehört? Wie gehen wir mit Abschied um? Was können wir in unserem täglichen Leben davon von Jesus lernen, von diesem Abschied hier? Ich denke, rücksichtsvoll ist wichtig. Nehmen wir Rücksicht aufeinander beim Abschied, gerade bei den Menschen, die uns nahestehen. Weil die Nähe ist uns wertvoll, ist uns wichtig, uns sind die Menschen wichtig und deswegen verabschieden wir uns rücksichtsvoll. Wir haben unterschiedliche Rollen beim Abschied, ob wir uns verabschieden, ob andere sich von uns verabschieden. Die persönliche Begegnung bedingt, dass wir das verantwortungsvoll tun. Und das Zweite ist auch jetzt in unser Leben hineingesprochen, dass wir begreifen, dass der Segen einer Begegnung das ist, was wir vor Augen behalten müssen. Das Bleibende, nicht das, was wir verlieren, zu sehen. Das, was wir geschenkt bekommen haben und nicht das, was wir loslassen müssen. Die Jünger wären vielleicht gerne Jahre um Jahre mit ihrem Herrn weiter über die Erde gelaufen, ihm weiter direkt nachgefolgt, aber die Zeit war nach 3 Jahren vorbei. Und die Jünger haben Mut gefasst, haben diese Zeit losgelassen und sind stattdessen gewachsen in eine neue Zeit. Und wir wissen es manchmal nicht. Wir kennen sehr gut den Segen von heute, den wir heute genießen. Was wir morgen für einen Segen empfangen werden, wie er aussehen wird, das wissen wir nicht. Und das macht es schwer loszulassen. Aber wir kennen doch den, der uns gesegnet hat. Und das ist das, was bleibt. Das, was auch den Jüngern bleibt, dass sie wissen, der sie an die Hand genommen hat, der wird auch morgen wieder da sein, morgen noch da sein. Und ich wünsche mir und uns, dass wir das begreifen, dass wir das erleben und auch vor Augen haben, dass jeder Tag neu gesegnet wird für sich, mit neuen Begegnungen, mit anderen Begegnungen, mit Veränderungen. Amen.